uns lehren, aus der Unterweisung Motivation zu ziehen, um unser Teil zu tun, hineinzukommen in das, was ja das Thema ist hier von diesen Tagen, diese Vertiefung unserer Beziehung zum Herrn. Tiefgang, er ruft uns zu Tiefgang, und das hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund natürlich ist der, das ist, wozu wir geschaffen sind. Wir sind geschaffen zu dieser Liebesbeziehung, wo wir von ihm alles erwartet, wo wir von ihm alles bekommen und wo wir uns an ihm freuen und wo er sich an uns freut und wir uns freuen, dass er sich freut und er freut sich, dass wir uns freuen, dass er sich freut. Und so geht das immer weiter. Aber es gibt noch ganz andere Gründe, warum der Heilige Geist uns ruft hinein in diese Dimension. Und das hat auch wiederum zu tun mit der Zukunft. Die Gemeinde, die er gebrauchen wird, das Volk, das er gebrauchen wird, mitten in diesen Tagen des Chaos und des Durcheinanders, wirklich eine Stimme zu haben, ein Licht zu haben für die Verlorenen, für die Nation. Das werden die Leute sein, die glühende Liebhaber des Herrn sind und deren Herz schon im Himmel ist, die hier schon innerlich ausgecheckt sind, die hier nicht mehr ihre Heimat haben. Und der Heilige Geist weiß das mehr als wir alle. Das bedarf eines riesigen Werkes an unseren Herzen, aber er beginnt damit. Und er wird das vollenden. Er wird uns hier mit all unseren Sicherheiten und Festlegungen und verkehrten Vorstellungen des Lebens und verkehrter Identität, er wird uns hier herauslösen. Und es wird das geschehen, wie Paulus sagt. Wir werden unsere Augen aufheben. Wir werden nicht mehr trachten nach dem, was auf Erden ist, sondern wir werden trachten nach dem, was oben ist, wo Christus ist. Und wir werden eine neue Identität bekommen. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir werden belebt sein von dieser Gewissheit. Er kommt. Und das wird uns Kraft geben, durch dieses Dunkel, durch diese Not, durch dieses Chaos, durch diese Finsternis, diese Bosheit und diese Gemeinheit, die uns da tagtäglich entgegenschwappen wird, durchzugehen. Wie Jesus gesagt hat, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, hebt eure Augen auf, ja, weil die Erlösung sich naht. Und die ersten kleinen Erschütterungen, ja, sind das Signal, dass der Heilige Geist benutzt. Dies ist die Zeit, wirklich voll hineinzugehen in die Schule Gottes und die Zeit zu nutzen. Weil die Zeit der Krise ist die schlechteste Zeit der Vorbereitung. Die schlechteste Zeit, noch irgendwelche Dinge wesentlich zu verändern. So, ich möchte ganz praktische Anleitungen und Hilfestellung vom Wort Gottes geben, was wir tun können und was wir auch tun sollen nach dem Plan Gottes, um diese Liebesbeziehung zum Herrn zu vertiefen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und du siehst einfach, wie viele Christen orientierungslos sind und wie sie auch all das, was Gott gewirkt hat, all diese verschiedenen Betonungen und Wellen, wie sie das alles gar nicht verstehen und wie das sie verwirrt und wie sie auf das Äußerliche schauen, statt zu fragen und zu erkennen, was ist da drin von Gott. Und das, was von Gott da drin ist, das bleibt. Wenn ich heute Leute rede, ja, habe ich alles mitgemacht, Toronto habe ich abgehakt, Pensacola habe ich abgehakt, ja, Transformation Uganda haben wir auch probiert, ja, und sie sind frustriert, aber sie verstehen gar nicht, dass das im Kern wirklich Betonungen des Heiligen Geistes sind, ja. Und in dem, was Gott angefangen hat, dort, was wir Toronto nennen, das ist die Betonung des Vaters. Und wir haben noch nicht einmal angefangen, da hineinzugehen. Und legen das schon zur Seite und sagen, fertig. Alles, was Gott tut, bleibt. Wenn einer dir erzählt, das ist vorbei, glaub das bloß nicht. Wenn der Heilige Geist beschließt, das Volk Gottes soll den Vater kennenlernen, das ist doch nicht vorbei, sondern das soll etabliert werden und darauf wird aufgebaut. Ja? Und auf dem, was dann aufgebaut ist, wird etwas Neues gebaut. Und was kam nach Toronto, kam Pensacola, und das ist die Botschaft von Heiligung. Das ist Umkehr. Und wenn einer sagt, abgehakt, wir haben noch nicht einmal angefangen, Buße zu tun. Und ich habe mal angefangen, da hineinzugehen. Das sind Dinge, die bleiben. Und dann geht Gott weiter und sagt, hey, ich will die Gemeinde verändern und will die Gemeinde gebrauchen. Und die Gemeinde wird Salz sein und wird ein Faktor sein, der in maßgeblicher Weise die Umgebung verändert. Das ist die Message von Transformation. Ja, haben wir probiert. Was haben wir probiert? Wir haben ein bisschen rumgebetet, ohne all die anderen Dinge wirklich zu ergreifen und ohne in unserem Herzen eine Transformation zu erleben. Und wir denken, nur weil wir ein paar Videos schauen, nur weil wir ein paar Mal mehr zusammenkommen, ja, und dann beten wir und dann geschieht es. Wenn du Uganda siehst, das hat eine lange, lange, lange Vorgeschichte. Das war nicht ein Video und drei Gebetsabende und dann kam dort etwas in Gang. Und etwas, was wir lernen müssen, wenn Gott etwas ankündigt, ja, dann sind das Weichenstellungen, da gehen wir hinein. Und das kann noch 20 Jahre dauern, bis wir auch nur anfangen, diese Realitäten zu sehen. Und was so viele Leute tun, sie nehmen etwas oberflächlich, aber verstehen nicht, was sagt der Geist Gottes? Was ist da wirklich an Kern, an Botschaft, an Angebot und auch an Aufforderung drin? Und sie nehmen nur das Äußerliche und dann haken sie das ab und suchen das Nächste. Und so wird man frustrierter und frustrierter und frustrierter. Und nachher wagt man überhaupt nicht mehr, irgendetwas, was da kommt und was Gott anbietet, zu nehmen. Weil man einfach total nur äußerlich irgendwie mitschwimmt. Trittbrettfahrer. Kennst du Trittbrettfahrer? Das ist ein Begriff von früher, wenn die Straßenbahn voll war, ja, dann konnte man sich noch so aufs Trittbrett schwingen und so an der Stange festhalten und man konnte mitfahren, ohne zu bezahlen. Ja. Und da sind so viele geistliche Trittbrettfahrer, die nur irgendwelche Wellen mitmachen. Und je mehr Wellen sie mitmachen, umso enttäuschter sind sie. Das ist nicht der Weg Gottes für dich. Sondern du sollst den Kern seines Anliegens ergreifen und da hineingehen. Okay, so heute wird es eine Menge Wort geben und ich hoffe, dass ihr eure Bibeln dabei haben, dass ihr fleißig mitschreibt. Und das ist ein Konzept, wofür du Jahre brauchen wirst, wenn du möchtest. Wenn du nur so das nimmst als eine Botschaft für einen Abend, ja, war ganz nett, ja. Dann wird es nichts bewirken. Aber wenn du das verstehst, wenn du da wirklich hineingehst und entsprechend der Einladung und dem Ruf des Heiligen Geistes kooperierst, heute geht es um Kooperation, Zusammenarbeit, tiefere Übereinstimmung mit dem Herrn, dann stellen sich dort Weichen und dann werden dort wunderbare Dinge einfach vom Herrn uns nahegebracht. Ich möchte starten mit einer Schriftstelle, die auch in den Gebeten vorkam. Ich habe sehr prophetisch gebetet heute Abend, sehr gut. Hesekiel 36. Eine sehr bekannte Schriftstelle für die meisten von uns. Und es ist eine der zentralen Schriftstellen im Alten Testament, dass den neuen Bund, den Gott damals geplant hat für uns, ankündigt. Hesekiel 36 und ich lese mal hier ab Vers 25 und ich werde, achte mal in dieser Passage auf dieses Ich werde und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist, neuer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Der Hauptsegen des neuen Bundes, den Gott uns anbietet, ist die Transformation unseres Herzens. Ein Herz, das fähig wird, Gott zu lieben, Gottes Gegenwart zu erleben, zu genießen, sich daran zu erfreuen, davon gestärkt und getragen und ermutigt zu werden. Das ist der Hauptsegen, dass wir in eine tiefe Übereinstimmung mit Gott kommen, dass unser ganzer Geschmack sich ändert, das, was richtig ist und was falsch ist, das, was wichtig ist und das, was unwichtig ist. Gott ruft uns zu einer Transformation des Herzens und er bietet uns das an. Er sagt, er wird es tun. Und wenn immer das, was für Gott das Wichtigste ist, für uns nicht das Wichtigste ist, kommen wir in Probleme. Wenn wir anfangen, Dinge zu suchen, die auch gut sind, die auch göttlich sind, aber die nicht das Zentrum sind, werden wir schlussendlich in die Irre gehen. Das sind gewaltige Segnungen im Neuen Bund. Er hat versprochen, uns materiell zu versorgen. Und nicht kärglich, sondern gemäß seiner Natur. Er hat versprochen, Heilung. Er hat versprochen, Schutz zu geben und Autorität. Das sind so viele verschiedene Dinge. Und wenn wir etwas von diesen Dingen nehmen und sagen, das ist mir das Wichtigste, und es ist nicht das, was für Gott das Wichtigste ist, werden wir mit unserem geistlichen Leben in die Irre gehen. Genau wie Israel. Von denen heißt es, kannst du nachlesen, aber schlag es jetzt nicht auf, Hebräer 3, ich glaube es ist Vers 10, sie gehen alle Zeit in die Irre mit ihrem Herzen. Sie haben meine Wege nicht erkannt. Sie glaubten an Gott, sie gingen mit Gott und sie genossen die Segnungen, die Gott ihnen gegeben hat, aber sie gingen mit ihrem Herzen in die Irre. Und das Stichwort, das zentrale Wort, um das es Gott geht, nicht nur heute Abend, auch in deinem Leben und in dieser Zeit jetzt, ist das Wort Herz. Und sie gingen irre, nicht mit ihrem Verstand, nicht mit ihrer Theologie, mit ihrem Herzen. Und sie haben die Wege Gottes nicht erkannt. Die Wege Gottes werden mit dem Herzen erkannt, nicht mit dem Verstand, nicht mit der korrekten Theologie. Die Wege Gottes werden mit dem Herzen erkannt. Was bedeutet die Wege? Das ist ein sehr schönes und sehr interessantes und wichtiges Wort, sowohl im Neuen als auch im Alten Testament. Und es bedeutet die Lebensweise, die Art und Weise, wie einer denkt, wie einer fühlt und warum er so entscheidet, wie er entscheidet. Und wir reden von Vertiefung unserer Beziehung zu Gott. Das heißt, wir wollen ihn kennenlernen. Wir wollen verstehen, warum tut er Dinge, wie er sie tut. Und wir wollen in eine Übereinstimmung mit ihm kommen. Und wir wollen ihm nicht im Wege stehen. Und wir wollen nicht erleben, dass er mit uns dahin gehen will. Aber wir haben uns in diesen Segen verliebt und wir möchten gerne dahin gehen. Im Hebräerbrief, und ich habe empfunden vor einigen Monaten, dass der ganze Hebräerbrief eine extrem wichtige Botschaft für diese Zeit ist. Es ist der am meisten vernachlässigste Brief von allen neutestamentlichen Briefen. Und manche Leute glauben, das ist schwer und das ist unnützes Zeug, das ist theoretisch. Ich sage dir, es ist ein Brief für die Gemeinde zur Vorbereitung für die Endzeit. Und da heißt es zum Beispiel in Kapitel 2,1, wir sollen auf das gehörte Wort Acht haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Man kann gläubig sein, man kommt in die Gemeinde, man glaubt an den Herrn und man gleitet an dem Ziel vorbei. Und wir sollen aufpassen, dass wir das nicht tun. Und das Ziel Gottes ist, uns zu einer tiefen Freundschaft und Liebesbeziehung zu rufen und zu prägen und auszustatten und zu befähigen, wo wir verstehen, wie er ist, wer er ist, was er tut und warum er das tut. Und nur er hat die Macht, unser Herz zu verändern. Nur er. Das ist ein absolutes Wunder. Niemand kann das tun und keine 10 Jahre Bibelschule werden dir garantieren, dass dein Herz verändert ist. Nichts können wir tun. Es ist Gottes Werk Und wenn er es nicht tun würde, all unsere Bemühungen wären umsonst. Aber wir haben einen Anteil daran. Und das ist der Grundgedanke von dem, worum es heute Abend geht. Gott möchte, dass wir verstehen, was ist in diesem Transformationsprozess des Herzens unser Anteil? Was ist unser Teil? Gott tut das Wunder, aber er tut es nicht ohne dich. Er tut das Wunder. Er tut etwas, was du nicht tun kannst, was alle deine Bemühungen niemals erreichen würden. Und trotzdem lädt er dich ein, deinen Teil dazu zu tun. Und gnädigerweise ist das so geregelt. Gott tut das Unmögliche und du tust das Mögliche. Ist das nicht wunderbar? Wie schrecklich, wenn das andersrum wäre. Um noch etwas präziser zu sein, ist die Reihenfolge die, du tust das Mögliche, wozu Gott dich ruft und wozu Gott dich instruiert und unterweist. Du tust das Mögliche und erst dann beginnt Gott in dir das Unmögliche zu wirken. Das ist das Hässliche an dieser Reihenfolge. Ja. Dass er uns ruft zu einer Aktivität, zu einer Kooperation, ja, wo wir uns ihm geben und wo wir uns zur Verfügung stellen. Er will nicht Kraftakte und zusammengebissene Zähne und ich raffe jetzt alle meine letzten Energien zusammen zum letzten Gefecht und zum geistlichen Klimmzug, mit dem ich mich à la Münchhausen irgendwie am eigenen Schopf aus dem Sumpf meiner Unfähigkeit herausziehe. Das ist nicht gemeint. Aber doch ist da ein Teil, den Gott ganz klar in seinem Wort uns vorlegt, der übrigens auch enthalten ist hier in dieser Passage. Wenn wir das gelesen haben, Gott sagt, ich tue das, ich tue das, ich tue das, ich reinige euch, ich setze euch frei, ich ändere euch, ich und so weiter und so weiter. Ja. Aber wenn du die Passage weiterliest, dann siehst du in Vers 37, dass da ein weiterer Segen beschrieben wird. Können wir uns darauf einigen, dass die Handys abgeschaltet sind? Es sei denn, du bist Hebamme oder Feuerwehrmann. Aber dann gibt es, glaube ich, auch so einen Vibrationsalarm oder so, ja. Es ist so wichtig, dass wir heute zuhören. Und wir müssen lange zuhören. Das sage ich euch jetzt schon, ja. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Und hoffentlich hat die Kassette Überlänge. Okay, gut. Wenn die 90er voll ist und du musst die nächste reintun, dann winke und ich mache Sela und wir denken mal tief nach und ich schmeiß dann neue Kassette rein. Guck mal, in 37, ich bin hier Hesekiel 36, Vers 37, so spricht der Herr, Herr, auch noch darin werde ich mich vom Haus Israel bitten lassen, es für sie zu tun. Jetzt wird ein weiterer Segen speziell für Israel erwähnt. Und er sagt, auch darin werde ich mich bitten lassen. Das heißt, ohne dass es da steht, sagt Gott zu dem vorderen Teil mit dem neuen Herzen, ich beginne das zu tun, wenn ihr mich darum bittet. Er wird es nicht tun gegen unseren Willen. Er wird es nicht tun ohne unser Begehren. Bevor Gott freie Bahn hat, in uns etwas zu wirken, müssen wir das, was er wirken will, kennen, verstehen, wertschätzen und begehren und uns danach ausstrecken. Und verstehen, dass wir das so dringend brauchen. Und dann kommen wir. Und wir wissen, nur er kann uns das geben. Und er will es uns geben. Und wir positionieren uns, um das von ihm zu empfangen. Lass uns jetzt gehen zu Galater 6. Und ich möchte ausgehend von dieser Schriftstelle euch in Bezug auf unser geistliches Leben den Schlüssel liefern, der im Moment vom Heiligen Geist betont wird und der dran ist und der fehlt in so vielen Leben. Und darum ist da so viel nutzloses Abwarten, ja, wann denn die nächste Welle sich zeigt und wann das nächste Highlight mal wieder kommt und Leben in unsere Bude bringt. Und Der Heilige Geist lenkt die Aufmerksamkeit auf etwas höchst Interessantes und was lange übersehen wurde, auf unsere Verantwortung, unsere Kooperation mit ihm. Und ich möchte, dass ihr mit mir zu Galater 6 geht und wir schauen uns an, dieses grundsätzliche Prinzip, wie Gott Leben schafft, nämlich das Gesetz von Saat und Ernte. Und keine Angst, ich rede nicht davon, wie du Millionär wirst. Galater 6, Abvers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lass uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Hier ist eine von vielen Schriftstellen, die uns dieses Prinzip von Saat und Ernte nahebringen. Und Paulus möchte hier, dass wir verstehen, dieses Gesetz ist in Kraft, ob wir das mögen oder nicht, ob wir daran glauben oder nicht. Dieses Gesetz ist ein geistliches Prinzip, das er in Kraft gesetzt hat, und es ist da. Und er sagt, wir haben eine Verantwortung und wir haben mit Konsequenzen für unser Handeln zu rechnen. Und all unser Tun ist ein Säen. All unser Tun ist ein Sähvorgang und wir werden mit absoluter Sicherheit, ohne Ausnahme, wir werden eine Ernte bekommen. Und er sagt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten, weil die Tendenz so stark da ist, dass wir eine Vorstellung von der Liebe Gottes haben, mit der wir meinen, dieses Prinzip außer Kraft zu setzen. Wenn es um irgendwelche Dinge geht, die nicht entsprechend dem Willen Gottes sind. Und jemand warnt uns, bestimmte Dinge nicht zu tun, und wir wischen das beiseite und sagen, ach, Gott ist Liebe, Gott ist gnädig. Und Paulus sagt im negativen Fall, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Man kann nicht sagen, ach, es wird schon irgendwie keine Konsequenzen haben, wenn ich hier in Bereiche in meinem Leben hineingehe, die ganz klar vom Worte Gottes als nicht passend für einen Heiligen beschrieben werden. Es wird eine Ernte geben. Nur die Tatsache, dass zwischen Saat und Ernte ein Zeitfaktor liegt, bedeutet nicht, dass das Gesetz außer Kraft ist. Wir denken, wir gehen in bestimmte Dinge hinein, wir erlauben uns Kompromisse und Abweichungen von Gottes Standard und dann sehen wir, ah, es passiert überhaupt nichts. Es hat doch keine Konsequenzen. Und dann sagen wir, ja, siehst du, der Prediger wollte mir nur Angst machen. Zwischen Saat und Ernte ist ein Zeitfaktor. Und nur wenn wochenlang oder vielleicht sogar monatelang nichts geschieht, das heißt noch lange nicht, dass wir den Konsequenzen unseres Handelns entrinnen werden. Gott lässt sich nicht verspotten. Und dann sagt er, hey, dieses Gesetz hat zwei Seiten. Es hat eine negative Seite und es hat eine positive Seite. Und die negative Seite ist, wenn wir auf das Fleisch säen. Und das bedeutet, wenn wir uns entscheiden, den Bedürfnissen und Begierden unseres Fleisches nachzugehen. Dann ist es wie ein Säen auf diesen Acker des Fleisches und wir werden von dem Fleisch ernten und zwar Verderben. Was ist das Verderben, das wir ernten, wenn wir auf das Fleisch säen, wenn wir Entscheidungen treffen gegen besseres Wissen, gegen Gottes Standard, einfach weil wir gezogen werden von unseren eigenen Begierden? Was ist das Verderben, das wir ernten werden? Es ist ein Herz, das aufhört, Verlangen nach Gott zu haben. Es ist ein Herz, das sich verhärtet und das unfähig wird, die Gegenwart Gottes zu genießen. In dem Hebräerbrief, Kapitel 3, den ich vorhin schon zitiert habe, findest du, das Herz wird verhärtet durch den Betrug der Sünde. Die Sünde betrügt uns. Sie kommt mit starken Versprechungen, mit wunderschönen Gefühlen und sie verschweigt das Kleingedruckte. Sie sagt, ja, nimm das, das ist so gut, das ist das, was du jetzt brauchst. Und sie verschweigt, dass es danach einen Preis zu bezahlen gibt. Und dass du einen Nachteil erleidest. Und wenn wir sagen, wir wollen in neue Dimensionen, in einen Tiefgang, in unserer Beziehung zum Herrn, dann ist es absolut notwendig, dass wir dieses Gesetz vor Augen haben und dass wir entsprechend diesem Gesetz unser Leben einrichten. Wenn wir sagen, wir wollen näher zu Gott, wir wollen Gott kennenlernen, wir wollen Freund Gottes werden, wir wollen ihn lieben, wir wollen, dass das, was für Gott das Wichtigste ist, Matthäus 22, 37, das erste und größte Gebot, Gott, deinen Herrn, zu lieben mit aller Kraft, das ist für Gott das Wichtigste. Wir sagen, gut, das will ich auch. Das soll mir das Wichtigste sein. Dann hat das, was danach kommt, was ich danach tue, hat große Bedeutung. Und Paulus sagt, hey, pass auf, da ist dieses Gesetz. Und dieses Gesetz, wenn du inkonsequent bist, wenn du lässig bist, wenn du an eine Gnade glaubst, die nicht schriftgemäß ist, dann wird dieses Gesetz gegen dich arbeiten. Du gehst den Begierden deines Fleisches nach und du tust Dinge, die dein Fleisch gerne möchte. Und die Ernte ist, dein Hunger nach Gott lässt nach und deine Fähigkeit, Gottes Gegenwart zu genießen, nimmt ab statt zu. Aber was ist das Ziel Gottes? Ein neues Herz, das fleischern ist, das heißt, das empfänglich ist für Gott, das fähig ist, Gottes Gegenwart zu empfangen, zu genießen, berührt zu werden und Gott zu berühren. Das ist der Segen, den Gott für uns hat. Und wenn ich nicht Verantwortung übernehme, wenn ich nicht wachsam lebe, wenn da nicht der Geist der Besonnenheit mir dient, dann kann es sein, dass ich ein geteiltes Leben führe. Ich sage, ich will lernen, Jesus zu lieben. Und ich merke gar nicht, dass ich in der gleichen Zeit andauernd Dinge tue, die genau verhindern, dass das geschehen kann. Und mein Leben ist geteilt in eine religiöse, fromme Abteilung, ein paar Versammlungen und ein paar Zeiten, wo ich mit Christen zusammen bin und dann der ganze Rest. Und da benehme ich mich so, als wenn all das, was ich gebetet, gesungen, erklärt habe, versprochen habe und wozu ich mich festgelegt habe, alles nicht mehr gilt. Das sind wie zwei Abteilungen. Und wir klettern über die Mauer, dann sind wir wieder im wirklichen Leben und alles, was wir da versprochen haben, was wir erklärt haben, was wir wollen, gilt auf einmal nicht mehr. Und dann irgendwann zwischen Samstagnacht und Sonntagnacht klettern wir wieder über die Mauer und sind wieder im christlichen Ghetto. Und da singen wir wieder heilig dem Herrn. Und wir wundern uns, warum diese Dinge wie Gegenwart Gottes, Leidenschaft für Gott, Freund Gottes zu werden, die Liebe Gottes zu erleben, warum das blasse Schemen sind, die immer blasser werden, die uns zwischen den Händen zerrinnen und die immer in immer weitere Ferne kommen, bis wir dann zu der Idee kommen, es war vielleicht alles nur irgendwie ein Wunschtraum. Es ist gar nicht real. Das geistliche Leben wird zu etwas nicht Greifbarem. Es wird zu einem Nebel. Es zerrinnt uns zwischen den Händen. Weil wir nicht Verantwortung übernehmen für unsere Entscheidungen. Epheser 5, Vers 15. Paulus sagt, seht nun genau zu, wie ihr lebt. Wenn wir diesen kleinen Vers nehmen und uns mal so vor Augen führen und sagen, okay, ich will einmal für die nächsten 4 Wochen mal anschauen, wie ich lebe. Nur mich mal selber konfrontieren mit meinen eigenen Worten, mit meinen eigenen Gefühlen, mit meinen eigenen Wünschen und Verlangen und Zielen und mit meinen eigenen Handlungen, wie ich meine Zeit verbringe, wie ich mein Geld verbringe, wie ich meine Kraft verbringe. Ich will einmal mich für 4 Wochen konfrontieren mit dem, was ich eigentlich tue. Ich sage dir, was die Frucht davon sein wird. Ein Aufwachen mit Erschrecken wird die Folge sein. Und wir werden konfrontiert mit diesem Leben im Nebel und wir werden feststellen, hey, wenn ich das eine will und das andere tue, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass ich gespalten bin. Im Medizinischen nennt man das schizophren. Und die Dinge passen nicht zusammen. Und es wird mich zerreißen. Und ich sollte mich besser entscheiden. Wenn ich das will, muss das in meinem Alltagsleben Konsequenzen haben. Und wenn ich nicht bereit bin für diese Konsequenzen, sollte ich lieber aufhören zu sagen, ich will das. Weil es einfach nicht realistisch ist. Dieses Gesetz von Saat und Ernte kann zu einem ungeheuer motivierenden Faktor werden in deinem Leben, indem du begreifst, dieses Gesetz, es funktioniert. Ich entkomme diesem Gesetz nicht, aber ich kann es für mich arbeiten lassen. Und ich kann Entscheidungen treffen, gemäß dem Willen Gottes, gemäß seinem Wort. Und ich kann anfangen, in kleinen praktischen Dingen, in eine sichtbare, überprüfbare Übereinstimmung mit Gott zu kommen. Ich sähe auf den Geist. Und wie jeder vernünftige Landmann, wenn ich sähe, weil ich das Prinzip von Saat und Ernte kenne und weil ich es für mich arbeiten lasse, ich weiß schon beim Säen, dass eine Ernte kommt. Kein Landmann wird säen und sag, Mensch, das ist so eine schwere Arbeit. Eigentlich sollte man sich das schenken, das bringt sowieso alles nichts. Warum ist er motiviert zu säen? Weil er an eine Ernte glaubt. Und das, was er erntet, ist mehr und besser, als was er am Anfang gesät hat. Deswegen ist er motiviert zu arbeiten. Deswegen ist er motiviert, Mühe auf sich zu nehmen. Weil er weiß, da kommt eine Ernte und die ist gut und die will er haben. Und deswegen ist er bereit, dafür zu arbeiten. Und Paulus sagt, da kann es ein Handeln geben, ein Entscheiden geben, einen Lebensstil geben, der wie ein Säen auf den Acker des Geistes ist. Und wir werden ernten. Und wir ernten vom Geist das Leben. Was heißt das? Das heißt Begegnung mit Gott. Gott ist das Leben. Und wir werden fähig, in unserem Herzen Raum zu machen für Gott. Wir werden fähig, dieses Leben hervorkommen zu lassen. All die Dinge, die das Leben behindern, werden ausgeräumt und das Leben bricht sich mehr und mehr Bahn. Leben ist geliebt sein, ermutigt sein, stark sein und Kraft zu haben und vieles, vieles andere mehr. Das ist das Leben. Und es kommt von Gott, es kommt durch den Geist. Aber Gott sagt, sähe du auf den Geist und du wirst ernten von dem Geist. Und wenn wir im Licht der Realitäten des Wortes leben, dann ist dieses Gesetz von Saat und Ernte unglaublich motivierend. Weil wir nicht nur einen frommen Traum haben, sondern jeden Tag bewusst nutzen, um diesem Traum näher zu kommen. Und wir wissen, dass wir ihm näher kommen. Wir wissen, wenn wir so leben, wir wissen ein halbes Jahr von jetzt, wir sind eine Strecke gegangen und wir werden etwas haben, was wir heute nicht haben. Dieses ist real. Und Paulus sagt, irrt euch nicht. Was wir säen, werden wir ernten. Und wir können sagen, okay, Wenn ich diesem Gesetz nicht entrinnen kann, dann werde ich dafür sorgen, dass es für mich arbeitet. Und ich gebe große Aufmerksamkeit auf meine Entscheidungen. Weißt du, was das Drama ist, dass viele Menschen sich, wir alle treffen Entscheidungen jeden Tag. Aber wir machen uns oftmals nicht klar, was ist die Grundlage unserer Entscheidung? Nach welchen Kriterien entscheiden wir eigentlich? Und weil uns das nie klar geworden ist, deswegen haben wir mal ein paar Treffer und eine Menge Nieten. Nach dem Prinzip, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ja? Aber wenn wir wissen, was die Grundlage unserer Entscheidung ist, wenn wir so im Licht lernen könnten zu leben, dass wir sehen, okay, da habe ich die Möglichkeit, da habe ich die Möglichkeit. Und diese Möglichkeit wird die Konsequenzen haben und diese Möglichkeit wird die Konsequenzen haben. Ich habe aber schon entschieden, ich will in die Richtung gehen, also muss ich nicht nochmal eine neue Entscheidung treffen. Es ist klar, ich werde diesen Weg wählen. Gott sagt, ich lege euch Leben und Tod vor, Segen oder Fluch. Und damit wir nicht zu lange grübeln und ratlos sind, gibt er sogar eine Entscheidungshilfe und sagt, wählt das Leben. Und du wählst das Leben, indem du auf den Geist säst, indem du dein Handeln in Übereinstimmung bringst mit dem, was Gott für uns vorgesehen hat. Und du ergreifst aktiv deine Prioritäten. Und du schaust einmal an, was du tust. Du schaust einmal an, wie du lebst. Und dann musst du dir selber sagen, ja, kein Wunder, wenn ich so lebe und die ganze Zeit erkläre, ich will nach da gehen. Kein Wunder, dass diese Schere da auseinandergeht und dass ich innerlich zerrissen bin und dass das nicht zusammenpasst. Und wir werden ganzheitliche Menschen. Wir wollen zum Herrn. Wir wollen ans Licht. Wir wollen in die Liebe. Wir wollen in den Schutz, in die Geborgenheit, in die Erfahrung des Vaters, in die Erfahrung des Wertvollseins, des bedingungslos Angenommenseins. Und deswegen gehen wir in diese Richtung. Und wir wählen Entscheidungen, die dafür sorgen, dass unser Herz empfänglich wird. Wenn das Herz verhärtet wird durch den Betrug der Sünde, dann wird es auch aufgeweicht durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Und ganz ähnlich drückt es Petrus aus. Er sagt, ihr habt eure Herzen gereinigt im Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Jeder Schritt in Übereinstimmung mit den Maßstäben Gottes bringt uns ein Stückchen weiter und befähigt uns, von Gott zu empfangen. Das legt eine große Verantwortung auf. Das ist nicht eine Riesenlast. Entscheidungen treffen wir sowieso. Sondern es geht darum, bewusst zu leben, mit Verantwortung zu leben und sich klar zu machen, was wollen wir wirklich. Und das ist unsere Not. Viele Christen wissen nicht, was sie wollen. Ja, sie haben da solche nebulösen Dinge. Sie wollen die Erweckung. Sie wollen den Segen, aber was das bedeutet, wer weiß das schon? Und was das kostet, wer weiß das schon? Wir reden nur in Phrasen. Und Paulus ist da ganz konkret. Ich gebe euch noch eine zweite Schriftstelle, die das genau das bestätigt. Es gibt noch viele, viele andere und wir werden gleich in konkreter Weise das noch ein bisschen auf einige Dinge und Bereiche unseres Lebens dann anwenden. Römer 8, 12 und 13. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner. Das heißt, wir sind nicht verpflichtet, irgendwas dem Fleisch zu geben. Wir sind nicht in seiner Schuld. Wir sind nicht Schuldner des Fleisches, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wenn wir nach dem Fleisch leben, werden wir sterben. Und du sagst, oh, ich habe ein paar fleischliche Dinge getan, ich lebe immer noch. Du verstehst nicht, dass Paulus hier redet von deinem geistlichen Leben. Als Adam und Eva im Paradies waren, Gott sagt, an dem Tag, wo ihr davon esst, werdet ihr sterben. und sie haben gegessen und was dann? Dann bewegten sie weiter ihre Beine, konnten weiter reden und sie lebten weiter. Aber sie waren gestorben. Ihre Fähigkeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben, ist erstorben. Und das ist, was Paulus hier sagt. Wenn wir nach dem Fleisch leben, werden wir sterben. Wenn wir aber durch den Geist die Handlungen des Leibes töten, so werden wir leben. Wir müssen etwas umbringen, um zu leben. Das ist das Prinzip. Wir müssen etwas umbringen, um zu leben. Da gibt es Wünsche, Ziele, starke Begierden, Verlangen nach Dingen, die nicht von Gott vorgesehen sind für uns. Und Gott wird niemals uns von diesen Dingen erretten, sondern sagt, ich gebe dir mächtige Waffen und jetzt hau drauf. Jetzt bring das Ding um. Du musst das tun. Oh, ich kann mich erinnern, einmal war ich in einer Gemeinde, habe ich über dieses gesprochen. Das war, die Message war, die Kunst zu töten. So hieß der Titel. Und als ich an dem entscheidenden Punkt war, auf einmal, es war mitten im Sommer, kam ein dicker Brummer und brummte da rum und lenkte die ganze Versammlung ab. Und ich dachte, er ist der Feind, hat den geschickt und die Leute gucken jetzt nur noch den Brummer, keiner hört mehr auf meine schöne Predigt. Ich sage, Herr, tu was. Und dann war der Overhead war angeblieben, das Licht war an und der Brummer setzte sich auf die erleuchtete Fläche dort beim Overhead. Ich sagte, Herr, gebe mir jetzt große Gelassenheit und ich schaute mich um und fand so einen ganz dicken Aktenordner. Und dann ging ich hin und sage, Leute, wenn wir was töten, dann müssen wir entschieden sein. Wir müssen es mit aller Kraft tun. Und ich nahm den Aktenordner und sagte, so musst du es machen. Und klatschte den Aktenordner auf diesen Brummer. Und er war so lieb und machte mit bei der ganzen Demonstration und blieb sitzen. Und als ich den Aktenordner hochnahm, war es an der Wand zu sehen, ein riesen plattgedrückter Brummer. Und ich sage, wenn du es tust, tu es von ganzem Herzen. Und Gott wird mit dir sein. So ein bisschen versuchen, das Fleisch zu besänftigen. Sagen, bitte nicht zu wild. Bitte nicht zu heftig. Ein bisschen moderater. Ein bisschen frommer. Ein bisschen gezügelter. Vergiss es. Du musst es töten. Da sind Dinge in deinem Leben, verkehrte Wünsche. Die musst du töten. Gerade die Tage, ich sprach mit einem verwirrten jungen Mann, völlig verwirrt, wollte sich umbringen, weil diese Frau, von der er meinte, dass Gott gesagt hat, seine Frau ist, ihn nicht wollte. Und er wollte sich jetzt umbringen. Ich sagte, Bruder, das ist keine kluge Idee. Wir legen uns fest, wir wollen das und wenn wir es nicht kriegen, dann schmollen wir und wir ziehen uns in unsere Schmollecke und sagen, wir wollen mit Gott nicht mehr zu tun haben. Hey, hallo, lass uns einmal ein bisschen vernünftig werden. Lass uns mal uns benehmen wie Heranwachsende. Das können sich Zweijährige erlauben. Aber jetzt wollen wir wachsen im Geist und da werden eine Menge Dinge sein, die so schön aussehen und Gott sagt, no. Oder er sagt, später. Und er mutet uns zu, dass wir warten. Er mutet uns zu, dass es nicht so geht, wie wir uns das gewünscht haben. Und das heißt nicht, dass er böse ist. Das heißt nur, er will uns zeigen, was in unserem Herzen ist. Ja, wenn es nicht so geht, wie ich es haben will, dann spiele ich eben nicht mehr mit und dann schmoll ich eben. Hey, lasst uns einmal Verantwortung übernehmen. Und da sind Wünsche in unserem Herzen und die können wir töten. Paulus sagt, Kolosser 3, tötet Unzucht, böse Begierde. Das sind Dinge, die sind da in deinem Herzen und du musst sie töten, um zu leben. Und wenn du sie nicht tötest, wirst du getötet. Das ist auf Leben und Tod. Entweder du tötest, um zu leben, oder du wirst getötet und dann lebst du nicht mehr. Das ist die Alternative. Du sagst, oh, ich bin so pazifistisch, ich kann keiner Fliege was zu leider tun. Es ist nicht die Frage, ob du pazifistisch bist. Willst du leben? Und wenn du leben willst, dann musst du lernen zu töten. Du hast die Regeln nicht erfunden, ich auch nicht. Wir sind da hineingesetzt, das sind die Regeln. Lass uns nicht so tun, als wenn wir einen Gott haben, der aus lauter Liebe für uns die Regeln außer Kraft setzt, nur weil uns die Regeln zu schwierig, zu mühsam oder zu unangenehm irgendwie erscheinen. Diese Regeln sind da und entweder sie arbeiten für uns oder gegen uns. Und Reife beginnt, wo wir sagen, okay, ich akzeptiere, das sind die Spielregeln. Und ich suche nicht mehr meinen eigenen Weg. Oh Gott ist Liebe und er wird mir irgendwie einen anderen Weg weisen, der nicht schwierig ist, der nicht anstrengend ist. Wenn du ein christliches Leben suchst, das nicht schwierig ist, das nicht von dir Mühe verlangt, dann bist du getäuscht vom Geist dieser Welt. Christus nachzufolgen ist nicht immer einfach. Und es gibt Phasen, wo wir durch etwas durch müssen, was wehtut. Und Gott sagt nicht, meine Liebe besteht darin, dass ich dich auf Rosen bette und alle Schwierigkeiten werden dir irgendwie ferngehalten. Sondern er sagt, durch Schwierigkeiten reifst du. Und deswegen sagen wir ja zu Wegen Gottes und hören auf zu schmollen und zu murren und zu meckern. Es ist nun einmal so. So, jetzt lass uns dieses Gesetz von Saat und Ernte anwenden. Keine Sorge, ich bin gleich mit der ersten Seite fertig. Und dann kommen nur noch 2, 3, 4. Okay, wir kommen voran. So, der erste Bereich, wo dieses Gesetz von Saat und Ernte jetzt konkret wird, ist der Punkt, es erreicht nur Mangel. Noch plastischer wird es bei Sprüche 24, Vers 30, am Acker eines Faulen kam ich vorüber und am Weinberg eines Menschen ohne Verstand. Und siehe, er war ganz in Nesseln aufgegangen, seine Fläche war mit Unkraut bedeckt und seine steinerne Mauer eingerissen. Und ich schaute es und nahm es mir zu Herzen, ich sah es und nahm daraus die Lehre. Weißt du? Er geht da spazieren und er sieht diesen Acker des Faulen, diesen Weinberg, ja, und der Heilige Geist nimmt das und macht daraus eine Lehre, eine Botschaft. Und was ist die Botschaft? Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen, und wie ein Landstreicher kommt deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Wir sind nicht gerufen zu einer geistlichen Armut, zu einem Mangel, sondern wir sind gerufen, Gottes Gegenwart in Reichhaltigkeit, in Fülle und in Tiefe zu erleben und zu genießen. Und es hat etwas mit Fleiß zu tun. Es hat etwas mit Fleiß zu tun. Und das ist leider einer der Worte, die nicht mehr so in Mode sind. Was nur beweist, wie sehr wir betört worden sind vom Geist dieser Welt. Denn für Gott ist das ein ganz wichtiger Begriff. Und halte ich fest, nachher kommen wir noch zum Begriff Disziplin. Da werden unsere Gefühle noch unangenehmer werden. Aber wir müssen lernen, Dinge mit Augen Gottes zu sehen und sie zu bewerten, wie Gott sie bewertet. Und wenn für Gott etwas wichtig ist und für Gott etwas eine Tugend und ein positiver Wert ist und wir wollen ihm nachfolgen, dann bedeutet das, wenn wir mit diesem Wert, sagen wir mit Fleiß, mit Disziplin konfrontiert werden und wir haben dieses Irrgefühl. Wir können zwei Dinge tun. Ist das für Gott wirklich wichtig? Ist das wirklich wertvoll? Hat das wirklich Bedeutung für mein ganzes Leben? Dann werde ich dieses Irr umbringen. Weil ich gehe mit Gott. Und wenn ich dieses Öhr nicht umbringe, wird es mich umbringen. So einfach ist die Sache. Das ist die praktische Anwendung einfach von dieser Sache mit Saat und Ernte. Und Gott will, dass wir fleißig sind. Und wenn wir Fleiß entwickeln, werden wir gesegnet sein. Und wenn wir uns Faulheit erlauben, und ich werde gleich erklären, in welchen Bereichen das der Fall sein könnte. Wenn wir uns Faulheit erlauben, dann kommt die Armut, dann kommt der Mangel Mangel an Liebe, Mangel an Geborgenheit, Mangel an Wertgefühl, Mangel an Motivation. Wie viele Christen sind abgeschlafft, hängen in den Seilen wie so ein niedergeschlagener Boxer und hängen da so drin und kommen nicht mehr raus. Und das liegt daran, dass sie niemals ergriffen haben, diese Herausforderung. Gott, gib mir Möglichkeiten an die Hand, wie ich jeden Tag motiviert sein kann. Ich bin so motiviert, wie ich motiviert sein möchte. Ach, ich habe keine Lust zu wieder Gebetsstunde. Bring das Ding um, sonst bringt es dich um. Aber ich möchte gerne was anderes tun. Ja, was möchtest du anderes tun? Ist das in Übereinstimmung mit Gott? Ist das, wozu Gott sagt, das wird dich wirklich langfristig segnen? Vielleicht im Moment gibt es dir einen Kick. Aber was danach? Und Reife bedeutet, ich schaue mal nach vorne und ich schaue, wie sieht Gott die ganze Geschichte? Und ich gehe nicht nach dem Gefühl des Augenblicks. Ich lasse mich nicht mehr vom Augenblick betören, sondern ich stimme überein mit Gott. Da nimmst du dein Leben in die Hand. Da wirst du einer, der selber marschiert und der nicht immer in den Hintern getreten werden muss. Und das ist Mündigkeit, das ist Reife. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, was ich zu tun habe, um das zu erreichen, was ich erreichen will. Und ich tue es. Und ich brauche keinen Anruf dreimal die Woche vom Pastor oder von irgendwelchen anderen lieben Geschwistern. Tust du auch, was du versprochen hast? Wirst du auch am Sonntag noch einmal wiederkommen? Hey, lass uns einmal Verantwortung übernehmen für unsere Gedanken, für unsere Worte, für unsere Entscheidungen, für unsere Handlungen. Wir schauen, was wir da tun und wir sagen, das passt nicht zusammen mit dem, was ich da tun will. Okay, weg damit. Ich schneide das ab aus meinem Leben. Und wir sind es so gewöhnt, weil wir ein Opfer dieser Kultur sind. Und diese Kultur sagt, du solltest nicht auf etwas Angenehmes warten müssen. Du solltest nicht durch etwas Schmerzhaftes hindurchgehen müssen. Du solltest nicht irgendwie Schwierigkeiten haben, sondern du verdienst es, dass alles einfach ist und dass alles sofort kommt. Wie einmal fuhr ich im Auto und machte die Radio und wollte ich Nachrichten hören. Und da kam dieser dämliche Schlager, ich will alles und zwar jetzt. So hat da diese Lady gesungen. Ich dachte, oh, du musst noch viel lernen. Das ist absolut kindisch. Ich will alles und zwar jetzt. So funktioniert das Leben nicht. Und das geistliche Leben geht auch nicht so. Sondern es bedeutet Fleiß, Beständigkeit, Klarheit in meinem Kurs und kein Zickzackkurs. Je mehr Zickzackkurs wir uns erlauben, umso länger dauert es. Je mehr Umwege wir fahren, von denen wir meinen, das sind alles Abkürzungen, umso länger wird es sowieso dauern. Wir betrügen uns. Gott kennt doch den kürzesten Weg zwischen A und B. Wir sagen, hey, wir sind clever, wir fahren hier mal ab und wir machen hier so eine Biege und fahren durch die Pampa und da schneiden wir es ab. Du schneidest nichts ab, es wird immer länger werden, es wird immer mühsamer werden. Du kannst Gott nicht überholen. Du kannst nicht cleverer sein als er. Glaub es mir. So, einer der Bereiche, wo wir fleißig sein sollen. Auch das wurde schon gebetet heute. Heute waren die Gebete eine Bestätigung, dass diese Botschaft heute hier dran ist. Ich habe mich gefreut. Das ist gut, ne, wenn man das weiß. Das ist echt gut. Und in Hebräer 4 ist von der Ruhe Gottes die Rede. Und das ist die Ruhe von unseren Werken. Das ist die Ruhe, wo wir nicht mehr Dinge tun, um die Liebe zu erfahren. Wo wir nicht mehr uns abmühen, um Gottes Annahme uns zu vergewissern. Wo wir nicht mehr uns anstrengen, um irgendetwas zu bekommen, sondern wo wir alles beiseite legen können und wo wir sind. Wir ruhen von unseren toten Werken. Was nicht bedeutet, dass wir von allen Werken ruhen, wir ruhen von den toten Werken. von den toten Werken, die wir tun, um Gott gnädig zu stimmen. Gott ist maximal gnädig. Gott ist Liebe. Und wir können nicht ihn veranlassen, liebevoller zu sein, als er schon ist. Er ist Liebe. Und er hat zu mir Ja gesagt. Das einzige Problem ist, mein Herz von den Dingen der Vergangenheit ist noch nicht fähig, das zu genießen. Es liegt nicht an Gott. Gott muss nicht zulegen. Mein Herz muss verändert werden. Da ist eine Ruhe. Und das Paradoxe ist, in die Ruhe kommen wir hinein. Nicht durch Ausruhen, sondern durch Fleiß. Ja, wie soll das denn funktionieren? Ich dachte, man kommt zur Ruhe, indem man mal zur Ruhe kommt. Vers 11, lass uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. 4, Vers 11. Wir sollen Eifer entwickeln und eifrig sein, in die Ruhe zu gelangen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Mehrmals in Kapitel 3 und Kapitel 4 werden wir gewarnt, hey, was mit Israel passiert ist, kann auch mit uns passieren. Sie haben einen verheißenen Segen, sie haben ein Erbteil und Gott geht vor ihnen her und sie können das einnehmen und sie haben es nicht getan. Weil ihr Herz nicht stimmte, weil sie irre gingen mit ihrem Herzen, weil sie ein Herz des Unglaubens hatten, ein Herz des Ungehorsams. Und dann kommt mehrmals diese Parallele. Jetzt passt auf, dass das nicht bei irgendjemand von euch der Fall ist. Wir sind imstande, auf geistlicher Weise das zu wiederholen, was Israel getan hat. Wir haben kein verheißenes Land im Sinne von ein geografisches Land, aber wir haben auch ein Erbteil und wir können genauso daran vorbeigehen, mit genau den gleichen Begründungen wie Israel. Und das ist die Message in Kapitel 3 und Kapitel 4. Jetzt passt auf, was mit denen passieren ist, könnte mit euch passieren. Wenn ich so durch die Lande reise, ein Großteil der charismatischen pfingstlichen Christen glaubt nicht, dass es möglich ist, mit Eleganz und Bravour am Ziel vorbeizusegeln. Sie sind sich ganz sicher, sie werden ankommen. Sie wissen zwar nicht wie, haben keine Peilung, aber sie haben irgendwie ein Vertrauen, wo immer das herkommt, aus dem Worte Gottes nicht. Und wenn ich ein Vertrauen habe, ich werde schon ankommen und ich tue nicht, was dieses Buch sagt, dann wo kommt dieses Vertrauen her? Der Heilige Geist kann mir das nicht geben. Denn der Heilige Geist gibt mir Gewissheit, wenn ich weiß, ich orientiere mein Leben nach diesen Maßstäben. Und dann kommt der Friede Gottes. Und es gibt einen falschen Frieden, einen religiösen Frieden, den der religiöse Geist uns mitten im Kompromiss gerne unterschieben möchte. Und er sagt, du bist auf dem richtigen Weg, du brauchst das gar nicht zu prüfen. Du musst nicht tun, was Epheser 5, 15 sagt, seh mal genau zu, wie du lebst. Es ist schon alles richtig, es ist alles gut, was du redest, was du denkst, was du fantasierst, was du träumst, was du entscheidest. Es ist alles in Ordnung, mach dir keine Gedanken. Aber der Friede Gottes kommt, wenn ich mir Gedanken mache und wenn ich wirklich prüfe und wirklich anschaue, was ich denn da eigentlich tue. Und dann sehe ich, hey, meine Prioritäten sind Gottes Prioritäten. Ich jage dem nach, was er möchte, was ich nachjage. Und dann ist der Frieden von Gott und der ist echt. Verstehst du? Nicht jeder Frieden ist ein Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Hast du schon mal mit religiös verführten, verblendeten Menschen gesprochen? Ein Merkmal ist dieses, dass sie ganz sicher sind, dass sie auf dem richtigen Wege sind. Sie sind so sicher, dass sie nicht einmal nachschauen müssen. Sind absolut überzeugt, dass alles richtig läuft. Und das ist nicht Gott. Das ist nicht der Friede Gottes. Der Friede Gottes kann sagen, okay, gut, machen wir noch mal einen Check. Überprüfen wir noch einmal. Und wir sollen fleißig sein, eifrig sein, um in die Ruhe hineinzukommen. Und dann der nächste Vers handelt auf einmal von den Fähigkeiten des Wortes Gottes. Das war Vers 11 und jetzt kommt Vers 12. Denn, und wenn da ein Denn steht, hat das eine Beziehung zu dem, was davor steht. Wir sollen eifrig sein, um in die Ruhe hineinzukommen. Ja, wie sollen wir das tun? gebrauche auf richtige Art und Weise das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen oder der Motive, der Absichten des Herzens. Und wir reden hier über Herz, über Veränderung und Transformation des Herzens. Und im Herz sind die Wünsche, sind die Ziele, sind unsere Werte. Das, was richtig ist, das, was wichtig ist, das, wofür wir bereit sind zu kämpfen, das, wonach wir uns ausstrecken, das, was uns das Allerwichtigste ist. Diese Dinge sind im Herzen. Und das Wort Gottes, wenn wir es eifrig und fleißig gebrauchen, es führt dazu, dass es ein tiefes Werk tut an unserem Herzen. Und die Dinge, die wir begehren, die uns wichtig sind, die nicht in Übereinstimmung sind mit Gott, werden uns bewusst, Gott weiß sie ja schon lange, aber uns werden sie bewusst und wir können sie beiseite legen. Wir können Wünsche auf den Altar legen und sagen, das gebe ich dir. Zum Beispiel diesen Wunsch, ich möchte, dass alle nett sind zu mir. Das ist nicht von Gott. Und Gott hat gesagt, alle, die Christus, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Wie können wir in den Wegen Gottes wandeln, wenn unser oberstes Ziel ist, ich möchte, dass alle mich mögen? Wir werden ein Leben führen voller Kompromisse. Auf der Arbeit, in der Schule, da wo unser Platz ist. Wir werden ein Leben führen mit Kompromissen. Weil das oberste Ziel ist, nicht Gott wohl zu gefallen, sondern unser oberstes Ziel ist, dass alle mit uns zufrieden sind. Aber die Welt ist voll von Menschen, die Gott nicht kennen und die in Feindschaft gegen Gott sind. Und wenn wir dieser Feindschaft aus dem Wege gehen wollen, wenn wir nicht bereit sind, diese Feindschaft zu ertragen, manchmal sogar so direkt zu provozieren und zu erzeugen, dann haben wir uns festgelegt zu einem Leben in Kompromissen. Hast du schon mal das Leben Jesu studiert unter dem Stichwort Provokation von Zwischenfällen? Ja? Viele haben so einen soften Jesus, aber nicht den Jesus der Bibel. Der Jesus der Bibel hat permanent Dinge getan und vorsätzlich getan, von denen er genau wusste, jetzt geht eine Bombe hoch. Das ist der Jesus der Bibel. Hat nicht gesagt, oh, hier sind die Pharisäer, okay, ich sehe, hier sind ein paar Kranke, gut, und wenn das Meeting zu Ende ist, wenn mein Teaching vorbei ist, dann werde ich Ihnen einen Zettel zukommen lassen und sagen, komm, wir treffen uns heute Abend um 8:30 hinter der Scheune. Und dann diene ich euch mit Heilung. Da waren die da, die lauerten darauf, ob er am Sabbat heilen würde. Und da war dieser Typ mit dem verdorrten Arm. Und er sagt, du, steh du mal auf. Was meinst du, was das für eine Atmosphäre war? Was für eine Provokation, was für ein Schlag ins Gesicht für diese frommen Leute. Jesus hätte auch sagen können, du, wir sehen uns nach der Versammlung. Okay, komm's mal in meine Umkleidekabine. Vor allen. Und dann hat er den noch angeschaut und sagt, so Freunde, jetzt sagt es mir. Ist es Sünde oder ist es in Ordnung, am Sabbat zu heilen? Was meinst du, wie da die Funken gesprüht haben? Was meinst du, was das für eine Atmosphäre war? Das Volk hat in ihrem Herzen gejubelt. Endlich kriegen die mal eins vor die Nase. Und wenn du die zwar der Friede führst, aber auf welche Art und Weise? Und wenn da dieser Wunsch ist, ich möchte, dass alle nett sind, ich möchte, dass ich nirgendwo anecke, dass alle nur Gutes von mir denken, wir können Jesus nicht nachfolgen. Es ist nicht möglich. Aber wenn das Licht des Wortes Gottes kommt und dieses offenbar wird als eine Abhängigkeit, als eine Sucht, als ein falsches Ziel und wir das entdecken, ich verhalte mich so, weil ich nicht anecken will, weil ich es nicht ertragen kann, dass Menschen mich ablehnen. Und ich sehe dieses Ding und dann bringe ich das Gott und sage, komm mit deinem Schwert und schneid mich los davon, werden wir freigesetzt. Und danach kommen ein paar hässliche Aufträge vom Herrn, wo das dann gleich noch festgemacht wird und getestet wird. Und Gott sagt uns Dinge, von denen wir wissen, wenn wir das tun, das ist eine solche Provokation. und sagen, Gott, kannst du nicht einen anderen schicken? Hast du solche Situationen, wo Gott dich losgeschnitten hat von deiner Sucht nach dem Beifall von Menschen? Wo du Dinge tun musstest, wo du genau weißt, das ist eine Riesenenttäuschung. Und sie werden dir das danken auf ihre Art und Weise. Unser ganzes Bild von Jesus ist gefärbt durch unsere kulturelle Brille. Und wir haben einen Pazifisten, Softie Jesus, aber nicht den Jesus der Bibel. Und wir müssen ins Wort und fleißig sein mit dem Wort Gottes und sagen, Gott, ich will dich erkennen. Wenn du gestern da warst, und das habe ich so viele Male erlebt. Es gibt einige Lieder, wo das so drin ist, diese Phrase, ich will dich erkennen. Hast du gemerkt gestern, was für eine Salbung da drauf war? Ich will dich erkennen. War jemand gestern hier? Ja. Da war die Betonung drauf, der Stempel des Heiligen Geistes. Ich will ihn erkennen, wie er wirklich ist. Und ich sehe das Land auf, Land ab, wo das Lied gesungen wird. Da kommt der Heilige Geist und der möchte sagen, hey, das ist, worum es wirklich geht. Das ist die Betonung. Das ist es. Dass wir aussteigen aus unserer Religion, aus unserer falschen Prägung, aus unserem humanistischen Denken. Und dass wir den Jesus der Bibel sehen, wie er wirklich ist. Und er passt dir manchmal nicht in den Kram und mir nicht und unseren Gemeinden auch nicht. Aber das macht ja nichts. Wir gehen dem Jesus der Bibel nach, da muss die Gemeinde sich halt ändern. Wir müssen uns ändern und die Gemeinde muss sich auch ändern. Amen. Wenn du sagst, ja, dieser Jesus wäre in meiner Gemeinde nie erlaubt. Wem willst du nachfolgen, deiner Gemeinde oder Jesus? Das müssen wir uns einmal klar machen. Es gibt Punkte, wo es um Loyalität des Herzens geht. Will ich um des lieben Friedens willen einen Kompromiss schließen? Oder sage ich, sorry, aber ich gehe Jesus nach und mache mich unbeliebt? Und so kommen wir in die Freiheit. Das ist die Tür in die Freiheit. Mut zur Wahrheit. Und raus aus der Anpassung. So, dieses Fleißigsein mit dem Worte Gottes, dass wir uns füllen mit dem Wort Gottes. Lukas 8 redet von diesem Gleichnis. Man nennt es das Gleichnis vom Sämann. Das ist völliger Unsinn, kannst du gleich wieder streichen. Diese Überschrift in deiner Bibel ist auch nicht inspiriert vom Heiligen Geist. Es ist nicht das Gleichnis vom Sämann, es ist das Gleichnis von den Herzen. Es ist das Gleichnis, was beschreibt, warum welche Herzen nicht Frucht bringen und warum es einen Herzenstyp gibt, der Frucht bringt. Und dort heißt es in Lukas 8, der Same ist das Wort Gottes. Wir reden über das Gesetz von Saat und Ernte. Und wir säen das Wort in unser eigenes Herz hinein. Und das wird nicht geschehen, indem du morgens eilig aus dem Haus stürmst, in der einen Hand hast du deine Butterstulle und mit der anderen Hand reißt du noch das Kalenderblatt ab und dann sitzt du da oder stehst da irgendwie, hängst da in der U-Bahn und liest dann dein, na U-Bahn habt ihr hier nicht, aber S-Bahn oder Pferdebahn oder, ja, und dann liest du deinen Kalenderzettel und dann bist du so froh, dass du, bevor du an deiner Arbeit oder an deiner Uni oder an deiner Schule warst, du hast wieder mal deine religiöse Pflicht erfüllt, ihr Lieben. Wer sparsam sät, wird sparsam ernten, sagt Paulus. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Was für eine Ernte möchtest du, bitteschön? Eine Mini-Ernte? Eine Demo-Version? Eine Light-Version? Ich will eine richtig dicke Ernte haben. Und das heißt, ich muss richtig dick säen. Das ist die Konsequenz. Ja? Also investiere ich in das Säen. Gott gibt die Ernte, ich muss säen. Ich tue das Mögliche, er tut das Unmögliche. Er schafft das Wunder, dass aus diesen unscheinbaren Samen, die nach nichts aussehen, die man so schnell verachten kann, dass daraus eine Frucht hervorkommt. Das ist das Wunder. Und es ist so leicht, diese harmlosen, unscheinbaren, unattraktiven Samen einfach zu verachten. Was soll man mit den Samen? Ich will eine Ernte haben. Deswegen brauchen wir Glauben. Der Landmann braucht Glauben und er hat ihn auch normalerweise. Und du brauchst Glauben, dass das Wort Gottes ein Same ist. Und Jesus sagt, der Same in dem Gleichnis ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes kann hervorbringen, wovon es redet. Das Wort Gottes kann dir ein wirkliches Bild von Gott geben, dass er der wunderbare Vater ist, der dich lieb hat. Und Teil seiner wunderbaren Liebe ist, dass wenn du seine Liebe genießt, er dann auch sagt, und pass auf, und diese Sachen gewöhne ich dir jetzt ab. Und nicht diese Verhätschelung und nicht diese Verzärtelung und dieses Verständnis, Liebe Gottes bedeutet, er ist mit allem, was ich tue, einverstanden. Das ist nicht die Liebe Gottes. Er liebt mich, aber zu einer Menge Dinge sagt er, nee, Freundchen, das gewöhne ich dir ab. Um deinetwillen und um deiner Frau willen, um deiner Kinder willen, um deiner Freunde willen, das gewöhne ich dir ab, verspreche ich dir. Ist das nicht gut? Die Frau jubelt. Der Same ist das Wort Gottes. Sehr, sehr das Wort Gottes. Reichlich, reichlich auf den Acker deines Herzens. Nimm das Wort Gottes. Tu, was die Bibel sagt, was du mit dem Wort zu tun hast. Und das wird ohne eine radikale Änderung deiner Prioritäten nicht funktionieren. Wir alle stöhnen, dass wir keine Zeit haben. Gott sagt, du hast genügend Zeit. Du hast 24 Stunden, jeder einzelne von uns. Wir sind alle dort gleich behandelt. Wir haben nur die falschen Prioritäten. Und schmeiß die Zeitfresser raus. Die wirst du auch nur finden, wenn du Epheser 5,15 tust. Seht einmal genau zu, wie er wandelt. Lebt mal eine Woche nach diesem Prinzip und dann schau mal, wo du deine freie Zeit verplemperst. Und du wirst dich nicht mehr trauen zu sagen, ich habe keine Zeit. Stundenlang tun wir irgendwelche Dinge, die nichts bewirken für unsere Zukunft. Sogar tun wir eine Menge Dinge, die noch verhindern, dass der Plan Gottes überhaupt jemals zustande kommt. Wir machen uns eine Menge Mühe für gar nichts. Seht genau zu, wie ihr wandelt. Und wenn wir das einmal kapiert haben, Nachfolge bedeutet nicht, auf jedes unangenehme Gefühl Rücksicht zu nehmen und mich im Schongang zu behandeln. Sondern Nachfolge heißt, das Kreuz zu nehmen und durch Dinge durchzugehen, die unangenehm sind, die wehtun, die Mühe bereiten. Manche Leute haben es irgendwie so verdreht bekommen mit der Gnade und sie denken, Gnade Gottes heißt, ist Schlaraffenland. Da fliegen die gebratenen Tauben, da muss ich nur meinen Mund aufmachen und alles wird mir irgendwie rein. Und alles, weißt du, alles, was irgendwie anstrengend ist, die große Sorge von vielen Christen ist, ich will ja nicht selber machen. Ihre Angst ist nicht, sie könnten sündigen, ihre Angst ist, sie könnten etwas selber tun. Neulich habe ich mit einem Bruder gesprochen, der aus Prinzip nicht arbeiten will, weil er so viel Kindergeld bekommt und sich so einschränkt, dass er sagt, davon kann er prächtig leben. Und dann habe ich ihm erklärt aus der Bibel, was die Bibel darüber sagt und dass er jetzt aufhören soll zu essen. Ja? Aber er glaubt nicht an die Bibel. Ja? Und haben ihm gesagt, wie wichtig es ist, dass er arbeitet. Ich sage, wieso arbeiten? Ich kriege doch Kindergeld, davon kann ich leben. Ich sage, du bist völlig verdreht, du verstehst überhaupt nicht, was Paulus da sagt. Und dann habe ich ihm gesagt, er muss sich arbeiten. Und ich sage, wie stellst du dir das vor? Ich sage, du ganz einfach, du schaust mal in die Zeitung rein, du schreibst ein paar Bewerbungen und du machst mal ein paar Gänge zu den Firmen und das machst du zu deiner täglichen Beschäftigung. Und du bewirbst dich und du läufst mal ein bisschen auf und ab und gehst mal ein bisschen gucken. Ja, das würde ich ja, das war dann sein Argument, das würde ich ja dann aus mir selber tun. Ich sage, ach so. Und wenn du auf Klo gehst, machst du das auch dir selber oder tut das der Heilige Geist? Du, wir können so verdreht hier oben sein, dass die einfachsten Dinge irgendwie völlig verwurstelt und durcheinander sind. Lass uns doch einmal klar werden und dieses ganze religiöse Zeug da entrümpeln. Amen. Gott ist nicht fromm, Gott ist praktisch. Denk an den Brummer. Platz, bumm. Du hast gesessen. Ist schön, wenn der Herr so eine Statisten schenkt, so predigt, um das so zu illustrieren. Wenn wir Zeit hätten, aber du kannst es wenigstens aufschreiben und dann zu Hause dir anschauen. 5. Mose 17, Verse 18 bis 20. Und da ist das sogenannte Gesetz des Königs. Und da steht, Gott sagt, wenn Israel einen König hat, dann muss der König darauf achten, Folgendes zu tun. Du sagst, was hat das mit mir zu tun? Komm, denk ein bisschen mit. Wir sind im Neuen Testament, wir sind Könige und Priester. So, wenn es da ein Gesetz über den König gibt, dann ist immerhin der Verdacht naheliegend, das könnte doch eine Message für uns heute sein, oder? Okay, lass uns lernen, mitzudenken. Und was soll der König tun? Der soll sich eine Abschrift vom Buch machen, vom Worte Gottes, was den Leviten vorliegt, und dann soll er jeden Tag darin lesen. Ja, aber der König hat doch so viel zu tun. Der muss regieren, der muss auch mal essen und mal entspannen. Und Gott sagt, jeden Tag soll der König in diesem Buch lesen. Und um den König zu motivieren, wird noch beschrieben, was Gutes dabei rauskommt. Damit er lernt, den Herrn zu fürchten. Das Leben im Worte Gottes führt dazu, dass wir lernen, den Herrn zu fürchten. Was hat das jetzt wieder damit zu tun? Wir reden hier über das Thema Tiefgang in unserer Beziehung zu Jesus. Und wenn wir nicht Furcht des Herrn anstreben, dann können wir es gleich sein lassen, über Intimität und Vertrautheit und Nähe Gottes zu reden. Es wird keine Intimität mit Jesus geben, ohne ein Herz, das ihn fürchtet. Und bei all den vielen guten Betonungen in unseren Liedern und all dem, was jetzt so im Gange ist, so über Gott nahe sein, ich habe die Befürchtung, wenn das nicht rüberkommt, dass Intimität mit Jesus immer verbunden ist mit Furcht des Herrn, dann züchten wir eine neue Illusion, eine Gefühlsduselei, eine Nähe zu Jesus und eine Umarmung von Gott, die nicht von Gott ist. Es gibt keine Liebe zu Gott, ohne ihn zu fürchten. Das ist eine Illusion. Ohne eine Willigkeit, ihn zu ehren, ihn wertzuschätzen, ihm zu gefallen, ihm gehorsam zu sein, ist es keine Liebe. In der Liebe zu Gott ist ein wesentliches Element die Furcht des Herrn. Und wenn wir tun, was die Bibel sagt, Sprüche 23, trachte jeden Tag nach der Furcht des Herrn. Hey, dann würden wir hineinkommen in neue Tiefen der Nähe und der Liebe zu Jesus. Vergiss die Idee, dass es eine Nähe zu Gott gibt, ohne Furcht des Herrn. Das gibt es nicht. Jeremia 32, 40, eine der weiteren alttestamentlichen Prophetien über den neuen Bund. Und dort heißt es, und ich werde ihnen Furcht vor mir ins Herz legen. 32, 40, kannst du mitschreiben. Damit sie nicht von mir weichen. Die Furcht des Herrn führt dazu, dass wir nicht in unserem Herzen weichen von Gott, sondern nah sind. Und seine Gegenwart erleben und völlig auf ihn ausgerichtet sind. Jesus zu lieben beinhaltet, ihm gehorsam werden zu wollen. Es muss nicht mehr sein als, ich will lernen, gehorsam zu sein. Das ist der Anfang. Aber das soll da sein. Und das Wort Gottes, in das wir hineingehen und dem wir Raum geben und mit dem wir so umgehen, wie Gott beschrieben hat in seinem Buch, wie man damit umgehen soll. Es hat eine Wirkung auf unser Herz. Es bewirkt, dass wir lernen, Gott zu fürchten. Und dass wir unser Herz nicht über unsere Brüder erheben. Das Wort Gottes führt uns in Demut. Und das ist der Schlüssel für Veränderungen. Der Same ist das Wort Gottes. Fleißig sein. Hingabe, Zeit verbringen. Mit dem Wort tun, was die Bibel sagt, was man mit dem Wort tun soll. Ja, aber wenn es trocken ist, dann was? Dann machst du es trotzdem. Ja, aber wenn es nichts bringt, wer sagt, dass es nichts bringt? Stell dir den Landmann vor. Ja, was ist, wenn ich den Samen auf den Acker werfe und diesmal kommt keine Ernte? Hey, die Power, die Ernte zu bringen, ist in dem Samen. Die Ernte wird kommen, er muss nur den Samen auf den Acker werfen. In die Erde hineinbringen. Die Ernte wird kommen. Lass dich nicht entmutigen von solchen Gedanken. Ja, das klingt mir irgendwie nach Mühe, das klingt mir nach Anstrengung. Wer weiß, ob das was bringt. Gott sagt, es wird etwas bringen. Du musst lernen, dich zu motivieren. Du musst lernen, ach nee, ist mir zu anstrengend. Ach nee, ich glaube nicht, dass ich das will. Du musst lernen, diese Dinge umzubringen, sonst wirst du niemals motiviert sein. Einige von euch schauen mich an und denken, von welchem Stern kommt der jetzt? Was möchte der heute hier mir vermitteln? Gut, dass du so konkret fragst, dann fasse ich es nochmal in einem Satz zusammen. Ich bin noch lange nicht fertig, aber ich fasse es mal vorläufig zusammen. Ohne, dass du dich hingibst, das Gesetz von Saat und Ernte für dich arbeiten zu lassen, ohne dass du Fleiß, Beständigkeit, Ausdauer und Disziplin entwickelst, wird es mit dir oder mir nichts werden. Es gibt keine Abkürzung. Es gibt keinen anderen Weg. Schau dir die Biografien an der Männer und Frauen Gottes, die Gott gebraucht hat, die in den Segen Gottes, in die Nähe Gottes hineingekommen sind. Schau sie dir an in der Bibel, schau sie dir an in der Kirchengeschichte. Zeige mir einen, der etwas Herausragendes für Gott getan hat. Der nicht ein Mann des Wortes oder eine Frau des Wortes war, ein Mensch der Anbetung war, der gewartet hat auf Gott und der viel Zeit vor Gott verbrachte. Zeige mir einen, der etwas Besonderes getan hat, der gesagt hat, ach, ich bin so gesalbt, ich bin so begabt, ich bin so ein Naturtalent, ich brauche diese Dinge nicht. Fleiß, so war früher meine Idee in der Schule. Ja? Auf meine Schulbank habe ich geschrieben, hier verblödet ein Genie. Ja? Das war mein Spruch. Ja, und ich dachte, Fleiß ist was für die Minderbegabten. Ja, also die, die nicht so viel mitbekommen haben an Gaben und an Intelligenz, die müssen irgendwie versuchen, das mit Fleiß auszugleichen. Aber solche Naturtalente wie ich, die können viel ausfallen lassen, die können viel blau machen, die können irgendwie viele nette Ausflüge machen, die können sich ein entspanntes Leben à la Bohème irgendwie sich leisten und trotzdem wird alles gelingen. Und viele glauben das im Geistlichen auch so. Und das ist nicht, was die Bibel sagt. Du wirst auf eine Art und Weise erfolgreich sein. Du wirst auf eine Art und Weise Gott Raum geben, dein Herz zu berühren und zu verändern. Und das ist die Art und Weise, die Gott dir in seinem Wort nahelegt. Und entweder du nimmst das und du gehst damit und wir treffen uns 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre später wieder und sagst, ich habe begonnen, Ausdauer, Fleiß, Disziplin in meinem Leben zu investieren. Und schau, was aus mir geworden ist. Oder du verwirfst das Ganze und du wirst nie mit Freude zurückkommen und sagen, schau, was geworden ist. Weil es nichts ist, was du mit Freude vorzeigen könntest. Was tun wir mit dieser Uhr da hinten? Hat jemand eine Flinte? Ich komme jetzt zur Seite 2. Meine Güte. Ich ändere meinen Plan. Kommt morgen wieder. Morgen machen wir einen ganz langen Gottesdienst. Von 10 bis 4. In Jesaja 56 heißt es von denen, die das Haus des Gebetes bauen. Und das ist, was Gott tut in dieser Zeit. Die Gemeinde wird das Haus des Gebetes. Ein Gebetshaus für die Nationen. Und der Schwerpunkt, wird sehr, sehr stark werden. Nicht der Alleinige, aber der Schwerpunkt wird werden, dass wir eine heilige Priesterschaft sind. Und wir beten für unser Land. Wir rufen den Namen des Herrn aus. Und wir tun eine Menge Dinge unter der Führung des Heiligen Geistes. Und wir geben Gott Raum, mit uns und durch uns zu wirken. Und wenn du das liest, diese gewaltige Prophetie über dieses Wirken Gottes in der Endzeit. Ein Merkmal dieser Leute, die Gott ruft aus den Nationen, das sind wir, die er ruft, dieses Haus des Gebetes zu bauen, dort heißt es, sie wählen, woran er gefallen hat. Sie wählen, woran er gefallen hat. Und wir müssen sehr, sehr, sehr sorgfältig unsere Wahl treffen. Und vielleicht bist du noch nicht so von der Notwendigkeit von Fleiß und Ausdauer und Training, in Sprüchen heißt es Zucht, überzeugt. Gut, dann lass dir Zeit, studier das in der Bibel und du wirst eine erdrückende Fülle von Schriftstellen finden, die diese Elemente im Leben eines Jüngers beschreiben. Und dann wirst du an den Punkt kommen, wo du sagst, ich weiß es jetzt ohne irgendeinen Zweifel, Gott will, dass ich mit seiner Hilfe in meinem Leben Ausdauer, Fleiß, Beständigkeit und Disziplin entwickle. Und dann wählst du, woran er gefallen hat. Und du sagst, alles in mir, was gegen diese Werte steht, erkläre ich zu meinem Feind. Ich wähle, woran er gefallen hat. Er will das in meinem Leben sehen. Er will das in meinem Leben hervorbringen. Die Frucht des Geistes ist Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung. Unsere ganze Kultur ist dagegen. Alles in dir, was hineingeflossen ist aus der Kultur, in dir wird aufschreien und sagen, nein, das werde ich nicht überleben. Und du musst wissen, das ist nur dein Fleisch, was da schreit. Und wenn es sagt, oh nein, wenn du das willst, dann werde ich sterben. Richtig, dein Fleisch wird sterben. Und dann lebst du. Und entweder du tötest die Werke des Fleisches oder das Fleisch wird dich töten. Das ist die Alternative. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Und Gott wird Gnade schenken, Gott wird uns helfen. Aber erst werden wir wählen müssen, was ihm gefällt. Wir können Gott sagen, die Vorstellung, ein diszipliniertes Leben zu führen, schon alleine die Vorstellung bringt mich fast um. Man darf das Gott sagen. Aber beende da nicht dein Gebet und sag, Herr, trotzdem wähle ich Disziplin. Trotzdem wähle ich Fleiß und Beständigkeit und Ausdauer. Weil du daran gefallen hast, ich noch nicht, aber du änderst mein Herz. Du änderst meinen Geschmack. Ich werde lieben, was du liebst. Weißt du, als ich verlobt war, ja, zu meinem großen Schreck, meine Verlobte liebte die Farbe rosa. Und weil ich so ein Naturfreak war und so, war rosa für mich der Inbegriff von kranke Zivilisation. Ja, das, sorry, aber so war das so. Und das war für mich der absolute Horror. Alles war rosa, im Badezimmer alles war rosa. Ich bin nämlich zu ihr gezogen, weil sie wollte nicht zu mir ziehen. Ja, als wir geheiratet haben, das muss man auch dazu sagen. So, alles war rosa. Rosa hat fast Brechreiz in mir hervorgerufen, ja. Entschuldige, Schwester, mit deinem netten Pulli. Heute ist alles anders, ich bin durch, ja. Ich habe gesagt, sie liebt Rosa. Ich liebe sie. Aber nicht Rosa. Aber weil ich sie liebe, wähle ich jetzt meinen Frieden mit Rosa. Und Gott hat mein Herz geändert. Ich bin Zeuge. Dass ich Rosa wirklich mag, ist ein hübscher Pullover. Gott kann deinen Geschmack ändern. Nur, dass du Magenkrämpfe kriegst bei dem Gedanken an Disziplin, das macht nichts. Du kannst damit zu Gott kommen, er kann es ändern. Er kann dich umbauen, er kann deinen Geschmack verändern. Gott ist mächtig. Er ist ein Gott der Wunder. Alles, was wir tun müssen, sagen, Gott, das fühlt sich an wie Gefängnis, aber ich weiß, du gibst mir kein Gefängnis. Das ist nicht das Gefängnis. Dein Wort sagt, dass Zucht nur die Narren verachten und Zucht ist der Weg zum Leben. Ich will leben, also ich wähle Zucht. Dein Fleisch sagt, du bist wahnsinnig geworden. Du sagst, stirb. Bring das um. Und du wählst, woran Gott gefallen hat. Und das ist der Weg in die Freiheit. Wir gehen Jesus nach. Und was er liebt, lieben wir auch. Auch wenn alles in uns sagt, dann bringst du das um. Okay, hast du diesen Punkt verstanden? Gut, dann tun wir den jetzt. Wir wählen jetzt Freiheit durch Beständigkeit, durch Fleiß, durch Disziplin, durch Ausdauer. Wir wählen das Leben. Okay? Und wenn du sagst, ich bin noch nicht so weit, dann leg dich fest und sag, gut, für 4 Wochen gebe ich mir noch Zeit. Und 4 Wochen studiere ich, ob das wirklich so ist, wie das heute hier so dramatisch und zugespitzt und offensiv irgendwie mir entgegenkommt. Also ich hoffe noch an einen Ausweg. Gut, 4 Wochen studiere und du wirst feststellen, das Leben des Jüngers ist geprägt vom Fleiß, Ausdauer, Beharrlichkeit, Beständigkeit, Zähigkeit, Willigkeit, Mühe und Härten und Schmerzen auf sich zu nehmen. Paulus zu Timotheus, der da auch ein bisschen verzärtelt war. Timotheus, ertrage Härten. Okay. Vater, du versprichst, an unseren Herzen zu arbeiten, uns umzugestalten, uns in eine Übereinstimmung mit dir zu bringen, uns eine Fähigkeit in wachsender Weise zu schenken, die dich genießen kann und die das Wissen genießen kann, dass du uns genießt, die Liebe empfangen kann. Du rufst uns zu einem Leben in kleinen alltäglichen Fleißschritten. Und so wirst du kommen. Und das ist die Art, wie wir uns vor dir demütigen. So wirst du kommen. So wirst du Raum gewinnen in unserem Leben. Jeden Tag ein Stückchen. Und du motivierst uns und sagst, du bist ein Belohner derer, die dich suchen. Ein Belohner. Und wenn das Fleisch uns einreden will, das ist alles Unsinn. Es bringt alles nichts, auf dich zu warten, dich zu suchen, viel Zeit mit dir zu verbringen. Wir glauben deinen Worten und nicht den alten Lügen. Du bist Gott und du wirst mit uns so gehen und uns so behandeln und so uns mit uns umgehen und so uns belohnen, wie du es in deinem Wort beschreibst, weil du dich und deine Wege mit uns in deinem Buch beschreibst. Und alles, was nicht mit deinem Buch übereinstimmt, ist Religion. Und es ist die Seele, und es ist das Fleisch, und es ist der Feind, und es ist nicht von dir. Du bist der Gott, der sich in dem Buch offenbart, dessen Wege dargelegt sind in dem Buch. Und wir kommen zur Vernunft und wir sagen, jeder Gedanke, dass es irgendwie einen Ausweg gibt, anders, außer im Buch beschrieben, ist eine fromme Illusion. Und das können wir uns abschminken. Wir legen das ab und sagen, Herr, wenn du diesen Weg wählst, und wenn du willst, dass wir in der Kraft des Geistes unser Fleisch kreuzigen, dann ist das nicht nur möglich und notwendig, sondern es ist realistisch, es ist erfolgreich.